Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Privatdozent Dr. Matthias Wittbiller. Er ist Oberarzt an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie am Uniklinikum Regensburg. Für seine exzellente Forschungsarbeit erhielt er 2020 den international renommierten Preis Robert Frank Award. Außerdem leitet er den Konstkurs 1 für Studierende und hatte erst letztes Jahr den heiß begehrten Preis der guten Lehre erhalten. Warum Privatdozent Dr. Wittbiller als Vorbild in puncto Lehre an der Klinik gilt und warum er sich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden hat, das erfahrt ihr heute im Podcast. Und bevor es losgeht, möchte ich euch ganz unabhängig von meinem Podcast-Gast meinen heutigen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das das Frankfurter Dentallabor Dental Now. Dental Now unterstützt Zahnarztpraxen in ganz Deutschland mit hochwertigem Meisterzahnersatz. Alle Produkte werden zu 100% made in Germany und rein mit Materialien aus Deutschland gefertigt. Wenn ihr euch für den Service interessiert, dann schaut doch mal auf der Homepage vorbei unter dentalnow.de. Den Link findet ihr in den Podcast-Shownotes und der Folgenbeschreibung bei Instagram. Jetzt aber mal ab zu meinem heutigen Gast und viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei mir im Dentalstarter-Podcast.
Hallo.
Ja, freut mich, dass wir uns mal unterhalten können. Jetzt quasi so eher als Kollegen. Vor ein paar Jahren war ich noch bei dir im Studentenkurs, im Konstkurs 1 damals. Das war ein total faszinierender Kurs, auf den werde ich später auch noch auf jeden Fall zu sprechen kommen. Und ich hatte jetzt auch vor kurzem mal Zeit, ein bisschen in der Examenszeitung zu blättern. Und da bin ich doch dann drauf gestoßen, dass du bei uns in der Kategorie größtes Vorbild Platz 1 belegt hast. Wie fühlt sich das an?
Gott, das ist natürlich klar.
Was für eine Einstieg,
der mich, gut, dass man mich nicht sehen kann, wenn ich rot werde dabei. In dem Fall, weil das ist natürlich schon großes Lob, muss man sagen. Mhm. Irgendwie macht einen das schon verlegen, als Vorbild genannt zu werden. Jeder hat ja so seine Vorbilder, aber freut mich natürlich, wenn ich da ein bisschen was weitergeben kann.
Auf jeden Fall.
Als Vorbild sehen lässt, ja.
Auf jeden Fall. Also wir werden da auch nochmal drüber sprechen, über bestimmte Punkte. Und man muss ja auch sagen, dass unsere Staatsexamenszeitung da gewissermaßen schon ein bisschen fast schon repräsentativ ist, weil du hast ja im letzten Jahr den Preis der guten Lehre gewonnen. Das ist ja ein total besonderer Preis. Ich habe mich da mal ein bisschen drüber schlau gemacht, der wird einmal im Jahr vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben. Und es werden da von der kompletten Uni Regensburg, also nicht nur Fakultät Zahnmedizin, werden da nur 2 Kandidaten oder Kandidatinnen aller Fakultäten eben nominiert. Und dieser Preis, der spiegelt ja quasi ein Ergebnis einer Evaluation unter Studierenden wider. Also ich denke mir, mehr positives Feedback geht ja im Grunde fast gar nicht. Was bedeutet dir der Preis?
Ja, tatsächlich ist es wirklich eine sehr, sehr große Auszeichnung, die mir tatsächlich persönlich auch wirklich viel bedeutet, muss ich sagen. Man hat ja immer wieder Möglichkeiten, sich für Preise aktiv zu bewerben oder wird bewertet im Laufe seiner Tätigkeit an der Hochschule natürlich. Aber der Preis ist deswegen natürlich von ganz besonderer Bedeutung, weil er erstens alle medizinischen Fächer einschließt, das heißt alle Lehrenden der verschiedenen Fachbereiche, und die Zahnmedizin ist ja nur einer von vielen Fachbereichen. Und zum anderen, weil er was würdigt, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, das Wissen auch weiterzugeben, das man sich irgendwie erarbeitet, und Studierenden irgendwie die gute Ausbildung zu ermöglichen und eine angenehme Ausbildung. Und in der Lehre, man hat zwar immer Evaluationsmöglichkeiten natürlich, aber man kann sich immer schlecht einschätzen und freut sich natürlich auch immer über Feedback, und ein besseres Feedback wie dieser Preis ist tatsächlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, und deswegen schätze ich das sehr, und ich glaube, wenn ich mir was an die Wand hängen würde, dann wäre besser was, worauf ich wirklich stolz wäre, muss ich sagen. Ja.
Das glaube ich, und das ist auch also aus ehemaliger studentischer Sicht total verdient gewesen. Ich war ja damals auch in der Fachschaft und ich weiß auch noch gut, dass sich alle sehr gefreut haben, dass es dann eben dich getroffen hat, der Preis, und dass es vollkommen gerechtfertigt ist.
Ich habe tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet. Das hat mich echt völlig überrascht, als mich da Kollegen tatsächlich darauf angesprochen hatten, die das schon wussten. Und
Ja. Sehr cool.
Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an der Stelle an alle, die das zu schätzen, ja.
Ja, also spätestens da war für mich auch klar, okay, das muss ein Podcast-Gespräch werden. ja, und da fließen ja auch so, so viele Punkte mit ein. Zum Beispiel, ich habe mich da noch mal ein bisschen eingelesen. Also, was da bewertet wird, ist Innovation und Zwischenmenschliches und die Aktualität der Datenlage, die der Dozent oder die Dozentin damit einbringt. Und auch so der Punkt der Professionalität. Und es scheint ja im Grunde so, dass du alles davon recht gut kannst. Aber gibt es denn was, was dir jetzt in puncto guter Lehre am allerwichtigsten ist? Oder geht es eh alles Hand in Hand?
Tatsächlich würde ich es relativ differenziert sehen, weil es gibt viele Aspekte. Und für jede Art der Veranstaltung oder des Kurses oder Seminars sind natürlich verschiedene Punkte unterschiedlich wichtig. Aber wie du schon sagtest, glaube ich, das geht vieles in dem Zusammenhang natürlich Hand in Hand. Man sollte aber keinen der Punkte vernachlässigen. Also wenn man jetzt Datenlage oder Professionalität hört, es muss natürlich immer der Inhalt stimmen. Aber mir ist persönlich immer sehr wichtig gewesen, irgendwie auf Augenhöhe zu kommunizieren und auf Fragen einzugehen, was eigentlich selbstverständlich ist. Ja. Aber was, glaube ich, auch das Lernen und das Aufnehmen von Wissen und die Motivation, auf Fragen zu stellen, deutlich unterstützen kann.
Auf jeden Fall. Also ich habe das ja selbst damals eben in Ihrem, in deinem Kurs erleben dürfen. Ist noch recht neu für mich, ja. Genau. Und muss da auch sagen, also ich war damals ja auch Semestersprecherin und ich habe da von allen Seiten mitbekommen, dass das einfach der mit Abstand der angenehmste Kurs war, vor allem, weil es halt auf Augenhöhe stattgefunden hat. Ich habe ja auch vor kurzem mal mit dem Harun eine Folge speziell über den Konzkurs 1 gemacht. Und da kam auch wieder auf, dass eben dieser Punkt auf Augenhöhe kommunizieren und kollegiales Gefühl und ja, das wird einfach durch die Bank weg gelobt. Und das, wo eigentlich immer relativ viele so im Grunde über den Ton der Assistenzärzte, so in ganz Deutschland wird da ja immer wieder so gejammert. Und da frage ich mich, wie du das schaffst, so das vermeintlich Unmögliche dann doch möglich zu machen. Hast du das irgendwo gelernt oder liegt es einfach in deiner Natur?
Tatsächlich ist das ist eigentlich eine lustige Herangehensweise, weil eigentlich müsste man das als ein Normalniveau sehen, dass man vernünftig miteinander umgeht auf Augenhöhe. Deswegen empfinde ich das tatsächlich nicht so als Ausnahme. Ich glaube, ich und alle meine Kollegen versuchen, das System so auszurichten oder die Lehre, dass, ich meine, wir arbeiten ja alle nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten am Ziel des Examens, der Lehre und eben im Kurs 1 zum ersten Mal am Patienten, was sehr spannende Situation ist. Und unser Ziel, also das von mir als Lehrender und das von dir und deinen Mitstudierenden, das ist ja das Gleiche. Wir wollen alle, dass alle was lernen und dass die Patienten dabei natürlich sehr, sehr gut behandelt werden. Und da kann man sich ja sehr gut unterstützen. Es geht ja vor allem darum, natürlich auch Schaden vorzubeugen, in dem Sinne, dass man ein Auge drauf hat, dass nichts in die falsche Richtung läuft. Im Behandlungskurs, das muss natürlich schon immer sein, dass man da aufmerksam ist. Und weil Schaden wird ja nie absichtlich verursacht, sondern manchmal aus Unwissenheit oder weil die Zeit drängt zum Beispiel. Und da kann man einfach als Assistent oder als Lehrender super jemandem unter die Arme greifen, auch mit der Beantwortung von Fragen. Und ich glaube, die Normalität, so soll es eigentlich sein.
Ja, und das war wirklich, ja.
Es freut mich, dass das auch gut geklappt hat.
Das kam definitiv so an. Und ich glaube, ja, man fragt sich dann schon, warum das eben nicht der Standardton ist, wie du schon sagst, und ob da irgendwie Nachteile daraus entstehen können, wenn es eben einmal nicht so super streng und so super, ja, im Grunde manchmal auch degradierend abläuft.
Das sollte natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Ich glaube, wenn man mit Eltern oder viele haben natürlich auch wahrscheinlich Eltern, die Zahnmediziner sind und noch ältere Studienerfahrungen haben, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich vieles verändert, aber das ist je nach Abteilung und Struktur manchmal vielleicht leichter und manchmal schwerer aus Kursen oder aus Systemen rauszubringen, wie der Ton ist, wie die Hierarchie ist. Und ich habe bei uns ehrlich gesagt schon den Eindruck, dass wir einen sehr vernünftigen Ton haben und auch gut kommunizieren, vor allem im siebten Semester. Und bin da wirklich froh drum, dass das eben hierarchisch keine großen Unterschiede gibt, sondern dass man da miteinander arbeiten kann.
Ja, und was ich auch so gut und so neu fand, es gab dieses TAP-System, hieß es. Da hatten wir am Ende des Semesters die Möglichkeit, dass wir zum einen jeden einzelnen Dozenten oder Dozentin auch eben bewerten und auch so das Grundkonzept des Kurses in Kleingruppen bewerten, was ich so noch nie erlebt habe. Und ich weiß, es ist auch was Konz-spezifisches bei uns an der Klinik. Was kannst du dazu sagen, wie das zustande kam?
Das TAP-System ist natürlich ein spannendes Tool. Vielleicht muss man das auch nochmal auf die vorherige Frage kurz beziehen, denn man muss ja sehen, dass wir alle in der Klinik natürlich auch als Mediziner ausgebildet sind und nicht als Pädagogen. Das heißt, primär wie du und deine Kollegen sind wir Zahnmediziner und haben keine pädagogische Grundausbildung, sondern nur das, was man im Studium mitbekommt. Das heißt, wenn man sich da nicht aktiv bemüht oder versucht, negative Erfahrungen irgendwie zu verändern, dann schleift sich das natürlich ein, dann bleibt man irgendwie dabei. Und wir haben da eine super Möglichkeit. In Regensburg an der Uni gibt es ein Zentrum, das heißt Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik, ZHW. Da gibt es ein kleines Team an sehr motivierten Pädagogen, die für alle Dozenten der Uni quasi zur Verfügung stehen, wo man sich erstens Rat holen kann, wenn man mal Probleme hat mit einer Organisation oder mit speziellen Situationen, aber die bieten da sehr viele Kurse an, wie man pädagogisch vorgeht, wie man sinnvoll Kurse strukturiert, wie man Prüfungssituationen quasi gestalten kann, Examensprüfungen oder Beratungsgespräche. Also das Angebot ist schier unendlich und wir haben viele junge Kollegen, die dort aktiv Kurse belegen und versuchen quasi an sich zu arbeiten und neue Methoden reinzubringen. Und aus meiner ganz frühen Assistentenzeit stammt eben diese TAP-Methode. Also das bedeutet Teaching Analysis Poll. Das ist eine Möglichkeit der Evaluation. Du hast schon gesagt, oft wird am Semesterende evaluiert. Es können Veranstaltungen natürlich evaluiert werden oder einzelne Personen. Aber das TAP dient dazu, dass man nicht am Semesterende, sondern genau zur Semestermitte eine Evaluation durchführt. Das bedeutet, in dem Fall kommt ein externer Mitarbeiter vom ZHW, der unangekündigt im besten Falle das Semester empfängt und dort dann in Kleingruppen mit dem Semester bespricht, welche lernförderlichen oder lernhinderlichen Aspekte in dem Kurs gerade vorhanden sind. Also was behindert das Lernen zum Beispiel, Zeitdruck oder wenn man nicht offen ist für Fragen oder nicht erreichbar ist als Dozent zum Beispiel. Das wären so klassische Punkte. Oder bei uns typischerweise das Punktesystem im Kurs kann zum Beispiel auch lernhinderlich sein. Und dann gibt es da die lernförderlichen Punkte, dass eben die Kommunikation funktioniert oder dass die Vorlesungen ansprechend gestaltet sind. Und der Evaluator, der wertet es aus, inhaltlich und auch quantitativ. Das heißt, man weiß, wer wie oft was sagt und gibt es einem dann ganz anonym zur Verarbeitung. Und wir setzen uns dann in einem kleinen Team zusammen, die Kollegen aus dem Kurs. Der Chef schaut sich es nur mit an und überlegt, ob ihm noch was Gutes einfällt in dem Zusammenhang, wie man eben lernhinderliche Sachen zum Beispiel ausräumen kann. Und das Schöne ist, dass man das während dem laufenden Semester dann bestenfalls nur ändern kann. Also wenn man Lernhindernisse hat, kann man die ausräumen. Und das finde ich eigentlich eine super Möglichkeit.
Ja, das ist eine super Möglichkeit. Ja. Gerade jetzt in einem Fachgebiet, das so wahnsinnig wichtig auch für die spätere Praxis ist, wo man sich fragt, wieso wird es nicht an mehreren Kliniken gemacht. Gut, ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, aber ja, wie gesagt, für uns war das, glaube ich, relativ neu und schon fast ungewohnt deswegen.
Das ist überfordernd mit so viel Verantwortung. Aber das ist wirklich, das erleichtert uns natürlich auch die Strukturierung von so einer Veranstaltung, weil wir vieles erfahren, anonym, was wir ansonsten vielleicht nicht mitgeteilt bekommen würden.
Ist es manchmal auch unschön, was da auf einen zukommt, also oder auf was muss man sich da einstellen, ja, wenn es anonym ist?
Das stimmt. Anonymität verleitet manchmal vielleicht ein bisschen zu deutlich zu sein, aber im Grunde glaube ich, ist es vernünftig, aber das gilt generell für alle Bereiche in der Lehre, dass man keine persönlichen Befindlichkeiten aufbaut in dem Fall, sondern gut bewerten kann, ob das ein realistisches Problem ist oder eben nicht. Und das zeigt auch schon die Auswertung vom ZHW, wenn fünf Gruppen das Gleiche sagen, dann muss man schon ernsthaft drüber nachdenken, was dran ist und ob man da was ändern kann. Zum Beispiel Punktesystem war schon mal angesprochen vorher. Und das, wenn das kritisiert wird, dass die Punkte zu hoch gesetzt werden oder so, dann ist das natürlich was Relevantes, was man auch adressieren muss im Semester und im kommenden Semester. Persönliche Dinge sollte man nicht so ernst nehmen, natürlich.
Ja, und ich glaube, das Punktesystem wird ja auch hin und wieder wirklich oder eigentlich regelmäßig angeglichen, was ich so mitbekomme. Das ist nichts Statisches, was ich extrem, da merkt man schon, dass ihr euch das als Team echt zu Herzen nimmt. Also Respekt.
Das ist eine schwierige Entscheidung. Tatsächlich.
Ja, das glaube ich.
Ja, mein Kollege Fabian Zipplick, der hat im 10. Semester, ich glaube jetzt das 2. Semester in Folge, das Punktesystem ausgelassen und hat auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Ja, da war ich ja ein Semester davon, muss ich auch sagen. Das war ja auch wieder einer der schönsten Kurse. Es war auch mein Lieblingssemester, weil es einfach dadurch so trotzdem extrem professionell alles wirkt. Ja. Obwohl dieser Punktedruck nicht da ist oder vielleicht gerade deswegen.
Genau. Ja.
Ganz spannend.
Wir diskutieren genau über den Punkt schon lange und das Argument ist natürlich immer gewesen, dass man versucht, ein gleiches Niveau herzustellen zwischen allen, weil gleiche Punktegrenzen führen natürlich dazu, dass jeder ähnliche Leistungen bringen muss im Semester. Mhm. Und das ist natürlich ein Vorteil, das kann man nicht ganz so gewährleisten, wenn man freie Punkte, wenn man ein System hat ohne Punkte quasi, sondern nur mit Vorgaben. Aber ich bin da auch eher Befürworter und bin mir sicher, dass in Zukunft das System deutlich anders ablaufen wird.
Ja, da scheint sich einiges zu tun. Du hast ja auch in Regensburg studiert. Und wann war das? Wann hast du Examen gemacht? Und wie war das damals mit dem Punktesystem?
Tatsächlich habe ich 2008 begonnen zu studieren und 2013 mein Examen abgelegt, auch im Winter wie du. Und ich habe das damals auch schon als anstrengend empfunden, weil wenn man mit Punkten arbeitet, hat man natürlich immer ein Auge drauf, wie viele Punkte manche Behandlungen bringen und muss sich ja immer konzentrieren auf spezielle Verfahren, die sehr punktereich sind. Und das passt nicht immer exakt in das Behandlungsschema. Und das macht es in der Organisation natürlich komplizierter. Deswegen bin ich auch eher ein Freund davon, dass man eher punktefrei arbeitet natürlich, dass man sich konzentriert auf die Behandlungsfälle, die durchplant und fertig behandelt, ungeachtet der möglichen Punktezahl bei dem Patienten zum Beispiel. Wenn auch, ich finde, und das haben wir versucht, da die letzten Jahre natürlich so handzuhaben, dass das immer realistische, erreichbare Punktegrenzen sind. Ich glaube, da gab es ja nie Probleme die letzten Jahre, aber das zeigt ja schon, wie überflüssig es vielleicht ist. Weil die Eigenverantwortung der Studierenden, was lernen zu wollen, ist einfach viel größer. Da braucht man gar kein Punktesystem, denke ich.
Ja, das ist meistens so. Und ich glaube, dass genau das auch oft unterschätzt wird, dass Studenten ankommen und unbedingt was lernen wollen. Ja. Und da dieser Druck im Grunde nur ein hinderlicher Baustein teilweise auch werden kann.
Ja.
Was hat sich denn jetzt unabhängig vom Thema Punkte verändert in puncto Lehre zu deiner Zeit und in puncto Lehre aktuell?
Ich glaube, die Mentalität hat sich schon deutlich verändert. Also während ich studiert habe natürlich und auch danach habe ich es schon immer so wahrgenommen, dass man hat natürlich eine veränderte Mentalität, eine veränderte Einstellung zur Lehre, was natürlich auch wieder Studierende und Assistenzärzte hervorbringt, die eine andere Einstellung mitnehmen. Und ich glaube, die Kommunikation auf Augenhöhe, wie wir es schon gesagt haben, und der kollegiale Umgang und der vernünftige Ton ist was, was immer wichtiger wurde und was eine gewisse Dynamik entwickelt. Man merkt, die Studierenden schätzen das sehr, die Motivation steigt und es macht uns natürlich sehr viel Spaß, in so einem System zu arbeiten und Lehre einfach in einem kollegialen Setting zu betreiben. Und ich glaube, alle jungen Kollegen und alle erfahrenen Kollegen schätzen das sehr. Und ich glaube, da hat sich aber, wie gesagt, in den letzten Jahren durch neue Methoden, wir haben ja auch zum Beispiel OSCEs eingeführt im Phantomkurs.
Mhm, was ist das genau? Das musst du, glaube ich, nochmal erklären für die Nicht-Regensburger.
Quasi so eine Art praktisches Prüfungsformat, dass man nicht nur in Klausuren oder in die klassischen Testatsituationen, wo man dann einmal eine Goldteilkrone präpariert und wenn es nicht stimmt, ist man durchgefallen, das versucht man eben zu vermeiden, sondern viel mehr Abläufe zu bewerten. Und in OSCEs hat man verschiedene Stationen, da wird dann der Ablauf bewertet, wie man Kavität konditioniert oder Füllung legt oder Kofferdamm auswählt und anlegt. Also wichtige Punkte, die man am Patienten natürlich beherrschen sollte, die ganz relevant sind. Und durch die Veränderung und Einführung solcher Methoden hat sie einfach auch die Mentalität der Lehre verbessert, muss man sagen.
Ja. Da kommt ja quasi wirklich eine Summe von verschiedenen Faktoren eben zusammen. Ja. Und das war vermutlich früher sehr viel ergebnisorientierter, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja. Mhm. Viel klassischer, also sehr viel analog, modellartig natürlich. Und es ist eine Gruppendynamik. Wenn mal einer beginnt, was Schlaues sich zu überlegen, was Neues einzuführen, was klappt und Motivation hat, dann überlegen sich natürlich viele Kollegen ähnliche Sachen aus den Bereichen und das führt einfach zur Veränderung, Gott sei Dank.
Mhm. Ganz froh. War das denn auch so dieser Idealismus oder die Motivation, an der studentischen Lehre mitzuwirken, die dich jetzt damals nach dem Examen an die Klinik gebracht hat? Oder war es eher vorwiegend die Faszination an der Wissenschaft? Oder war das auch wieder eine Mischung aus beidem?
Tatsächlich würde ich es schon als Mischung aus beiden bezeichnen. Also die Lehre hat mir, als ich durfte Tutor sein in manchen Fächern als Student, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem während meiner Doktorarbeit habe ich natürlich einen guten Einblick in die wissenschaftliche Arbeit an der Universitätsklinik bekommen, in der Grundlagenforschung und habe dort auch wirklich Faszination erfahren. Das hat mich wirklich begeistert.
Was war das für eine Doktorarbeit?
Ich habe in meiner Doktorarbeit Stammzellen der Zahnpulper untersucht in einem dreidimensionalen Kultursystem und quasi das Ziel der Arbeit war herauszufinden, wie das Verhalten in Kontakt zu bioaktiven Materialien ist, in einem Art Simulationsmodell der Zahnpulper. Und hat mich technisch und inhaltlich sehr, sehr gepackt und herausgefordert und hat mich so begeistert, dass ich mir eben gedacht habe, beim Examen, das möchte ich, wenn ich die Möglichkeit habe, noch ein bisschen weitermachen, mich da ein bisschen intensiver mit den Fragen beschäftigen.
Ja, und das hast du auf jeden Fall, da komme ich später auch noch drauf. Wie ist denn das jetzt nochmal, um vielleicht für ein paar, die sich überlegen, auch an der Klinik zu bleiben, würdest du sagen, das ist gleichzeitig so ein bisschen eine Entscheidung gegen die zahnärztliche Praxis oder geht das sehr gut Hand in Hand? Wie ist die Aufteilung zwischen Wissenschaft und zahnärztlichen Praxisalltag an der Klinik?
Die Aufteilung der Arbeit an der Klinik ist natürlich vielfältiger in der Praxis, weil man man hat seine Tätigkeit in der Ausbildung und Lehre. Das nimmt während des Semesters natürlich mindestens ein Drittel der Zeit ein. Und nebenbei hat man auch noch die wissenschaftlichen Tätigkeiten und seine eigene Patientenbehandlung. Das heißt, so eine gewisse Drittelung des Aufgabenfeldes ist an der Klinik natürlich vorhanden. Im Umkehrschluss ist selbstverständlich so, dass man nicht Vollzeit behandelt, aber trotzdem sehr, sehr viel und dort auch seine Erfahrungen sammeln kann mit Behandlungsschwerpunkten. Und ich glaube, für Leute nach dem Examen stellen sich ja wenige Fragen. Und wenn man an die Klinik will, hat man zwei Möglichkeiten, denn man kann natürlich seine Zukunft an der Hochschule sehen, in der Lehre und in der Forschung und längere Zeit dort planen, aber viele Kollegen nutzen die Zeit auch in kürzeren Phasen, verbringen ein paar Jahre ihrer Assistenzzeit an der Klinik und entwickeln sich einfach weiter in einem Hochschulumfeld, was, glaube ich, sehr gewinnbringend ist. In der Praxis hat man natürlich andere Schwerpunkte, die man an der Klinik dann ein bisschen vermissen wird. Zum Beispiel die wirtschaftliche Organisation und die Abrechnung ist immer ein klassischer Punkt, der bei uns natürlich parallel läuft in einer speziellen Abteilung. Deswegen haben wir uns unsere Schwerpunkte eher in der Behandlung und in den Verfahren dann. Das heißt, jeder kann für sich einen guten Weg finden in der Praxis und in der Klinik. Und viele Assistenten gehen natürlich dann wieder in die Praxis und, glaube ich, haben aber auch gute Zeit an der Klinik, wo sie viel für sich persönlich gelernt haben. Auch.
Muss man das immer kombinieren mit einem Praxisjahr, diese Zeit an der Klinik, die Assistenzzeit?
Im Prinzip ist so eine klassische Assistenzzeit, hat man in dem Fall ja in der Praxis nicht, sondern man hat die Assistenzdauer, um quasi die Zulassung um die Kassenzulassung zu erlangen. Das kann man an der Klinik in der Zeit nicht, sondern da muss man einen gewissen Umfang auch noch in der Praxis leisten. Und das heißt, 2 Jahre in der Praxis ermöglichen es einem Jahr kassenzulässige Zulassung zu erhalten. Und an der Klinik muss man dann nur ein paar Monate nach 2 Jahren einer Praxis selbstverständlich tätig gewesen sein, um die gleiche Zulassung zu erhalten.
Okay. Genau. Und nochmal kurz auf dieses Thema der Weiterentwicklung, das du angesprochen hast. Das ist ganz spannend. Ja. Wo meinst du, unterscheidet sich die Weiterentwicklung an der Klinik von der in der Praxis? Also vermutlich meintest du persönliche Weiterentwicklung oder welche Form?
So, sowohl als auch, würde ich sagen. Also wenn ich es jetzt auf mich persönlich kurz als Beispiel beziehe, hat mich zum Beispiel in der Lehre, kann man sich persönlich sehr weiterentwickeln. In der Lehre muss man ja verschiedene Tätigkeiten ausführen, die nicht alltäglich sind, Vorlesungen halten, Seminare organisieren. Also das bringt einem persönlich natürlich schon einiges. Ich bin tatsächlich eine die Person, die vor allem während des Studiums sehr gern Referate hielt oder Vorlesungen in dem Fall gehalten hätte und am liebsten vor anderen Leuten spricht. Und das, glaube ich, verändert sich. Also man gewinnt der Routine, Selbstbewusstsein im Umgang mit Studierenden natürlich und gewinnt da gewisse Freude in sowas. Und fachlich finde ich, ist die Klinik eine super Möglichkeit, sich deutlich weiterzuentwickeln, weil man hat weniger eingefahrene Strukturen. Wir leben eigentlich von der Veränderung. Wir schauen immer, was gibt es Neues, wie ist die wissenschaftliche Evidenz zu Verfahren und Materialien, und wir passen uns permanent an die aktuellsten Gegebenheiten. Das heißt, es gibt meistens sehr viel Veränderungen. In der Praxis ist man darauf fokussiert, natürlich auch neue Sachen einzuführen, aber man hat natürlich seine Schemata, auch seine Grenzen, die man dort einfach nur selten überschreiten kann. Und an der Klinik kann man vieles für sich ausprobieren und fachlich sich eigentlich sehr weiterentwickeln, mit Schwerpunkten, aber im Allgemeinen.
Mhm. Ja. Du teilst deine Ergebnisse ja auch hier und da für den jungen Zahnarzt. Das ist ja auch ein wissenschaftliches Magazin. Bist da ja als wissenschaftlicher Beirat tätig. Ja, wie bringst du das auch noch unter in der Drittelung, sage ich jetzt mal, von der Klinik?
Das ist tatsächlich natürlich ein bisschen zeitlich stressig manchmal, aber ich glaube, wir haben alle natürlich nur viele kleinere Tätigkeiten nebenbei, und bei mir ist eines davon diese Beiratstätigkeit beim jungen Zahnarzt, und das ist im Prinzip eine Art wissenschaftliche oder akademische Beratung der Redakteure dort, welche Themen gerade interessant und relevant sind, und die Korrektur oder die Bewertung von Artikeln und Beiträgen. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Erstens kann man Themen auswählen, die eben für junge Zahnärzte ganz interessant sind. Natürlich aus dem klinischen und wissenschaftlichen Alltag, aber auch was Praxisführung und Organisation im Allgemeinen betrifft. Das finde ich sehr spannend. Und wir haben vor über einem Jahr eine Rubrik eröffnet, zum Beispiel Blick in die Wissenschaft. Das macht auch sehr viel Freude, weil wir immer versuchen, eine ganz aktuelle Forschungsarbeit, die nicht von uns, sondern irgendwo veröffentlicht wurde, aber sehr hohe klinische Relevanz hat, eben verständlich und einfach darzustellen für die Leser. Und da bieten sich immer Assistenten der vier Fachabteilungen bei uns an, und jeder schreibt zu seinem Thema quasi eine Zusammenfassung einer Studie. Und das hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Da wird gut angenommen. Ja, spannendes Format.
Sehr cool. Glaube ich. Ja, du bist ja generell wissenschaftlich wahnsinnig aktiv. Du hast ja im 2020 war das diesen sogar internationalen Robert-Frank-Award gewonnen. Und das war ja damals eine Studie über spezielle Proteine im Dentin im Zuge von regenerativen Verfahren. Magst du da mal kurz erklären, was du da genau erforscht hast?
Ja, im Prinzip muss man da dazu wissen, dass wir uns in meinem Labor und an der Klinik in Regensburg, an der Zahnklinik, sehr viel mit regenerativen Verfahren beschäftigen im Bereich der Endodontie, das heißt im Wurzelkanal. Und ein großes Ziel ist natürlich, wir alle kennen Wurzelkanalbehandlungen, das heißt, die Pulpa oder nekrotisches Gewebe wird entfernt und anschließend wird eine Wurzelfüllung durchgeführt. Und das große Ziel wäre eben, anstelle der Wurzelfüllung dort Regeneration herbeizuführen, das heißt, das Nervengewebe zu regenerieren. Es hätte natürlich viele Vorteile und einen hohen Charme. Gerade bei jungen Patienten ist es sehr, sehr interessant, wenn das Zahnwachstum noch eben im Gange ist, dann kann man dort erreichen, dass sich Zähne fertig ausbilden zum Beispiel. Das heißt, das ist ein wichtiges Thema bei uns seit vielen Jahren. Und über die letzten Jahre habe ich mich immer mehr mit dem Dentin beschäftigt, mit dem Zahnbein Und es ist wirklich eine der spannendsten Substanzen im Körper. Also das Dentin ist voller Proteine natürlich, ähnlich wie Knochen oder andere Hartgewebe. Und die Proteine dort, die kann man analysieren natürlich. Die haben verschiedene Funktionen und werden zu verschiedenen Zeitpunkten der Zahnentwicklung dort eingebettet. Das heißt, wenn jetzt der Zahn sich gerade entwickelt im Knochen, dann werden die Proteine werden dort von Zellen gebildet, um verschiedene Vorgänge anzustoßen, zum Beispiel das Einwachsen von Nerven oder von Gefäßen in diesen Raum, der später die Pulpa wird. Und genau wie diese Proteine sezerniert werden, so werden die dann eingebettet im Dentin. Wie Jahresringe kann man sich das vorstellen im Prinzip. Und das Spannende ist, die bleiben aktiv und in allen unseren Zähnen sind die Proteine vorhanden. Und man kann die mit speziellen Spülverfahren, mit Entkalkungsschritten quasi wieder freisetzen. EDTA-Spülungen wären ein klassisches Verfahren. Es führt dazu, dass diese Proteine wieder freigesetzt werden und die kann man wieder verwenden. Man kann die in Gele einbetten, die Gele in den Wurzelkanal zurücksetzen und dort die Proteinwirkung quasi entfalten. Was bedeutet, dass die Proteine erneut Nerven und Gefäße anziehen, die dort einwandern, wie bei der Entwicklung quasi. Und das finde ich schon wirklich spannend. Und in die Richtung ging ja diese Arbeit, weil wir uns eben sehr viel mit diesen Proteinen beschäftigt haben. Wir haben über 800 Proteine dort nachgewiesen und auch die Funktionen quasi beschrieben, die diese Proteine auf Nervenfasern und Zellen der Zahnpulpa haben.
Genau. Bist du da komplett selbst auf die Idee gekommen oder hinter die Motivation oder gibt solche Themen dann auch die Klinik gerne mal vor?
Im Prinzip ist so, wenn man beginnt, wissenschaftlich zu arbeiten, ist man natürlich in einer Arbeitsgruppe eingebettet und in ein Thema. Und das in meiner Arbeitsgruppe, Frau Professor Galler hat uns ja verlassen und ist jetzt die Direktorin in Erlangen, was mich sehr freut. Aber ich bin da natürlich in dem Themenkomplex von ihr als Doktorand schon gewesen und wir haben uns immer in regelmäßigen Besprechungen Fragen gestellt, die eben zu beantworten sind. Und man entwickelt natürlich eine gewisse Vorliebe und ein großes Interesse. Und Frau Galler oder Kerstin war jemand, der das ja immer gefördert hat. Weil wenn man Interessen hat, dann sollte man denen auch nachgehen. Und dann kommt man eben auch auf interessante Ideen und Themen, die man weiter verfolgen kann. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Mhm. Ja.
Ich habe von Kommilitonen und Kommilitoninnen immer wieder gehört, dass sie im Grunde das Thema Promotion gerne möglichst schnell abschließen würden und so nach dem Motto schnell über die Bühne bringen und weg und haben sich dann gerne auch mal gegen eine Laborarbeit entschieden. Ich ehrlich gesagt auch, aber das hatte mehrere Gründe, auch bezüglich Vorerfahrung von einer statistischen Bachelorarbeit schon. Aber ja, war das bei dir schon immer anders? Du hast ja gesagt, du hast eben damals auch schon die Doktorarbeit im Labor gemacht. Warst du da schon immer der Typ auch einfach dafür?
Tatsächlich habe ich schon immer in der Schule mich gern mit Biologie und Chemie beschäftigt. Also ich war schon immer eher der naturwissenschaftlichere Typ und habe mich dann auch deswegen und ich habe ja auch Vorlesungen und Vorträge damals von Herrn Professor Schmalz und Frau Galler gehört in dem Bereich und das hat mich damals als Student schon fasziniert und ich habe mich tatsächlich mehrfach auf Stellen beworben, auch in dem Labor, wo ich dann gelandet bin, weil manchmal ist halt einfach keine Stelle frei in dem Moment, leider. Aber die Hartnäckigkeit hat sich dann bewährt, weil ich wurde dann letztendlich doch als Doktorand genommen, was mich sehr gefreut hat. Und wie gesagt, ich glaube, man muss sich, wie du schon sagst, gut überlegen, was gerade seine Vorstellung von der Doktorarbeit ist, ob man in seinem Alltag auch praktische Laborarbeit kombinieren kann. Und ich glaube, das Angebot ist auch entscheidend. Es werden natürlich nicht sehr viele statistische oder theoretische Arbeiten angeboten, sondern es ist oft Bedarf eben im Forschungslabor oder in der Testung von Werkstoffen. Und wichtig finde ich nur, dass man sich ganz gezielt vorbereitet und bewirbt. Das heißt, wenn man sich für statistische Arbeit bewirbt, glaube ich, lohnt sich's zu wissen, ob das dort auch möglich und angeboten ist.
Auf jeden Fall.
Ist immer schwierig.
Und ich glaube, auch wenn viele sagen, lieber schnell über die Bühne bringen, gibt es trotzdem noch ein ganz großes Interesse auch für zahnmedizinische, vor allem die zahnmedizinischen Laborarbeiten. Und da sind die Stellen ja auch heutzutage noch sehr, sehr ja knapp bemessen und ja, du vergibst sie ja auch. Vielleicht kannst du da ja mal für die Zuhörer so ein bisschen so ein paar Insider-Tipps vergeben, ob es denn da bestimmte Kriterien gibt, auf die man da so achtet in so einem Verfahren.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Die kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, weil ich glaube, jedes Labor oder jeder Wissenschaftler hat andere Kriterien persönlich. Man ist, glaube ich, so ehrlich muss man sein, dass man das natürlich sehr persönlich auch auswählt. Das heißt, was wir meistens nicht haben, ist ein neutrales Bewerbungsverfahren, weil es gibt sehr viele Bewerbungen und jeder Bewerber legt seine Interessen offen. Und es ist natürlich immer schön, wenn man Bewerber hat, die zum einen schon Interesse in dem Fach hat und vielleicht sogar aktuelle Arbeiten kennen, die sie dann auch inhaltlich begleiten können. Und wenn sie vielleicht sogar Ideen haben oder Ansätze im Hinblick auf aktuelle Arbeiten, weil meistens werden Doktoranden ja in laufende Projekte eingebunden und eben in spannende Fragestellungen, die man eh schon beantwortet oder dabei ist zu beantworten. Und selten wird man neue Projekte quasi aus dem Boden stampfen für Doktoranden. Klar. Da müsste es natürlich, gibt es auch, hat man auch schon. Aber das sind sehr, sehr innovative Ideen dann, die einen packen. Und ich glaube, über das Thema ins Gespräch zu kommen, ist schon mal der allerwichtigste Weg. Es gibt die klassischen Dreizeiler, wo man einfach angeschrieben wird, was man dann natürlich gern sich notiert und beantwortet, aber was schwierig ist, weil ich kann die Leute dann gar nicht einordnen, wie die Motivation ist und wie viel Zeit man hat und so weiter für sowas. Und ich habe immer Projekte im Kopf, die frei werden oder offen sind und suche ganz gezielt nach Charakteren und Menschen für die einzelnen Projekte, weil nicht für jedes Projekt geeignet ist natürlich. Ja.
Das ist ja schon mal, glaube ich, schon eine ganz gute Info für jetzt eventuelle Interessenten. Ist denn so eine Laborarbeit eine zwingende Voraussetzung, wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte nach einem Examen an die Klinik gehen, also für eine wissenschaftliche Karriere?
Man muss sich halt überlegen, in welchem Bereich man wissenschaftlich tätig sein möchte. Also was ich, glaube ich, schon empfehlen kann, ist, wenn man in einem Bereich tätig sein möchte, dass man dort auch schon vielleicht Erfahrung sammeln konnte. Es ist immer schwierig, im späteren Alltag sich in die Strukturen eines Labors wieder einzuarbeiten. So viel Zeit, wie man als Student oder Doktorand hat, hat man später meistens nicht mehr und man kann sich technisch auch nicht mehr in dem Maße damit beschäftigen, oftmals. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die Leute ihre Promotionsthemen dann auch nach dem Examen weiterverfolgen würden. Aber das muss keine Laborarbeit sein. Ich habe Kollegen, die klinische Doktorarbeiten gemacht haben zum Beispiel, die das in dem Maße weitermachen oder auch statistische Arbeiten in Registerstudien mitgearbeitet haben. Und das sind alles natürlich wertvolle Beiträge. Es muss nicht unbedingt eine Laborarbeit sein.
Aber eine zahnmedizinische Arbeit oder ist das auch weniger wichtig?
Tatsächlich ist das offen, weil die wissenschaftliche Struktur oder die Denkweise, die Arbeit ist in vielen Bereichen eigentlich ähnlich. Ich glaube, das ist gar nicht das Ausschlaggebendste, aber natürlich ist man am besten geeignet, wenn man schon in dem zahnmedizinischen Bereich natürlich seine Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Aber das ist kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, da ist man relativ flexibel. Ja.
Okay. Ja, gut. Nochmal jetzt auf diesen Konzkurs 1 nochmal zurückzukommen. Ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Kurs, da lohnt sich's, wenn wir nochmal ein bisschen drüber reden. Und das ist ja doch der Kurs mit dem allerersten Patientenkontakt, was, glaube ich, durchaus schon eine Herausforderung für den einen oder anderen darstellen kann. Was bedeutet denn dir jetzt die Leitung speziell von diesem Kurs?
Tatsächlich bin ich da, also als ich als Assistent begonnen habe, war ich in mehreren Kursen eingesetzt, vor allem im Phantomkurs und im Konzkurs 1, eigentlich in ähnlichem Umfang. Und das hat sich dann personell so verändert, dass ich vor allem im Konzkurs 1 arbeiten durfte. Und der Kurs hat mich genau aus den Punkten, die du genannt hast, schon immer besonders fasziniert. Und ich fand es immer sehr schön, die Studierenden aus dem Phantomkurs abzuholen und dann eben in die Behandlung zu begleiten, weil es ist einfach ein ganz beeindruckender Schritt zu sehen, mit welchem Selbstbewusstsein man beginnt im siebten Semester, sehr vorsichtig im Umgang mit Patienten natürlich und mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welchem Fachwissen man das Semester dann beendet. Also es beeindruckt mich wirklich jedes Semester wieder und vor allem auch die Begeisterung und das Talent, das viele Studierende mitbringen in dem Zusammenhang. Und deswegen, der Kurs, der hat nicht nur die fachliche Herausforderung, sondern eben auch menschlich ist es schon wichtig, die Studierenden da zu begleiten, weil die müssen, du musstest da damals im siebten, jeder musste lernen, wie man mit Patienten umgeht, wie man kommuniziert, was man sagen kann vom Patienten und was nicht. Und vor allem in dem Setup dann eine Lehre zu betreiben, ohne dem Patienten oder dem Studierenden nicht gerecht werden zu können. Das ist die Herausforderung und das Spannende.
Ja. Ich glaube, die kann durchaus auch mal ein bisschen Druck ausüben und zu Aufregung führen, weil man sich halt in diesen heiligen Kurs nicht blamieren will. Worauf achtet man denn da am allermeisten jetzt als ja aus dozentischer Sicht eher so auf dem ja auf den Umgang mit den Patienten oder dann doch eher okay die wie stellt er oder sie sich handwerklich an oder so Fähigkeiten auch im Patientenmanagement, gibt es da so ein besonderes Augenmerk, dass du da fokussierst?
Tatsächlich ist das relativ bunt, weil die Aufgaben oder die Herausforderungen auch relativ vielfältig sind. Wir haben natürlich Prioritäten und schauen, dass die Patienten gut betreut sind. Das heißt, das Fachliche steht für uns als Lehrende ganz weit im Vordergrund, dass wir schauen, dass die Behandlungen perfekt ablaufen, dass jeder Patient entsprechend angerufen wird und die Möglichkeit hat, behandelt zu werden. Aber wir haben das kriegt man als Student wahrscheinlich auch im Stress gar nicht so mit, dass wir immer sehr, sehr offene Augen und Ohren haben natürlich und versuchen auch Probleme früh zu erkennen und auch manchmal die Spannung ein bisschen rauszunehmen, wenn wir merken, dass Studierende sehr nervös sind. Das kann man, glaube ich, gut steuern als Dozent, da die Nervosität ein bisschen zu nehmen und auch die Anspannung bei der ersten Füllung zum Beispiel oder so. Ich glaube, dann kann man da einfach ruhiger rangehen. Und
ja, auch da, denke ich, sorgt wieder dieser kollegiale Ton einfach dafür, dass es sich relativ schnell entspannt.
Ja.
Von Beginn an, auf jeden Fall. Ja, jetzt also Anfang 2020 im Zuge von Corona ist ja auch mitunter der Konskurs 1 teilweise ausgefallen. Ist dann da so ein riesen Meilenstein in der Lehre weggefallen oder wie war das? Das ist ja doch ein Kurs, der, wie gesagt, einen extrem vorbereitet auf den Praxisalltag.
Ja. Das war tatsächlich ein gewisser Schockmoment. Jeder war natürlich selber in einer aufgeregten Situation. Wir hatten an der Klinik, ähnlich wie jetzt im Moment, auch natürlich eine angespannte Lage. Wir hatten ja eine sehr schwierig einzuschätzende Situation mit der Corona-Pandemie. Und wir wussten, die Studierenden dürfen nicht kommen. Und die praktische Ausbildung ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in allen Fächern und in allen Kursen. Und dadurch, dass die Praxis eben so eine wichtige Rolle spielt, hatten wir digitale Lehre natürlich nicht in der Schublade, muss man fairerweise sagen, und mussten uns dann in relativ kurzer Zeit versuchen, mit Hilfe vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik neue Verfahren zu überlegen, wie wir die Studierenden eben entsprechend betreuen und vorbereiten. Und da waren natürlich verschiedene Medien wie Zoom zum Beispiel und verschiedene Online-Kurse sehr, sehr hilfreich. Und wir haben uns da wirklich gesammelt als Abteilung und als Team da sehr reingestürzt und versucht, dass wir für alle Semester wirklich erlaufend dieses System aufbauen, dass vom Phantomkurs bis zum 10. Semester jeder einfach was lernen kann während der Vorlesungszeit. Und was natürlich zunächst mal wegblieb, war die praktische Ausbildung am Patienten. Und sobald es wieder möglich war, aufgrund der Inzidenzen und Gesamtsituation, haben wir aber versucht, mit Ersatzbehandlungszeiten und Formulaturen das wieder auszugleichen. Das heißt, beispielsweise das Semester, das es zuerst getroffen hat im siebten Semester, die hatten dann die Möglichkeit, vor dem 10. Semester nochmal Behandlungszeit für sich zu nutzen und sehr viel Erfahrung am Patienten zu sammeln. Und so haben wir immer versucht, jedem auch wirklich machbar oder ein vernünftiges Maß an praktischer Ausbildung zu ermöglichen in dem Fall. Aber es war sehr spannend.
Das glaube ich. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch eben dieser Punkt Innovation jetzt im Bereich digitale Lehre da auch ganz stark in diesen Preis der guten Lehre reingespielt hat, weil das habe ich schon mitbekommen. Also ich war zum Glück nicht selbst betroffen im Konskurs 1 von der Situation mit Corona, aber ich habe eben dann von meinen Nachfolgern schon mitbekommen, dass du das extrem schnell auch alles auf die Beine gestellt hast, diese digitale Lehre und auch in extrem professionellen Ausmaß. Wie ist das denn so schnell gelungen?
Ich habe tatsächlich mich schon immer ein bisschen für das Thema interessiert, Kurse zu dem Thema belegt. Das heißt, ich hatte schon eine gute Übersicht über die Möglichkeiten, auch wenn ich wirklich nicht die optimale Übung hatte in vielen Bereichen. Man muss sich vieles dann auch aneignen. Und natürlich spielt das Team da eine wichtige Rolle. Die Lisa Fischer, die im 7. Semester schon sehr lange mit mir arbeitet, hat da sehr viel Aufwand da mit mir reingesteckt, zum Beispiel in die Online-Kurse. Und man unterschätzt, wie aufwendig es ist, dort Lehrkonzepte zu etablieren, das strukturell auf die Beine zu stellen, quasi Vorlesungen dort zu hinterlegen, Literatur und Prüfungen dort abzuhalten und das in verschiedenen Modulen. Also das ist zeitlich sehr aufwendig und allein schafft man das natürlich nicht. Aber als Team hat man das wirklich in der Zeit gut bewerkstelligen können und das wurde aber auch sehr, sehr gut angenommen. Das hat einen natürlich dann auch motiviert, die Module immer weiter auszubauen.
Ja, das war ja sogar mit Leistungskontrollen und komplette Mediathek, die da auf die Beine gestellt wurde mit Vorlesungen.
Zu Beginn, weil es war nicht nur für uns ein Schock, sondern die Studierenden damals im 7., die starteten ein Semester und es war nichts da, keine Struktur, kein Alltag. Ich weiß nicht, ob man da an einer gewissen Orientierungslosigkeit leiden könnte, aber ich wollte da natürlich was bieten, wie man sich da entwickeln kann und eben lernen kann in der Zeit, damit man weiterkommt. Ich meine, keiner studiert ja zum Spaß.
Das stimmt.
Er will sich irgendwie was aneignen und das ist unsere Aufgabe. Es war aber nicht für jede Abteilung gleich leicht, muss man sagen.
Leider. Das haben wir auch festgestellt. Also da gab es ja wirklich Unterschiede und da echt nochmal Respekt, auch noch von ehemaliger studentischer Seite. Glaube ich, kann ich da echt Respekt aussprechen und sehr gut gelungen. Und es war auch fürs Examen eine große Hilfe, wenn einige Inhalte doch mal online vorhanden waren und eben nicht irgendwie man sich alles zusammensammeln musste. Ja, das waren die kleinen, aber feinen Vorteile der Corona-Situation, würde ich sagen.
Das stimmt, ja.
Ja, zum Schluss hätte ich dann noch mal eine persönliche Frage. Ich höre immer, das war zeitaufwendig und so. Und ich glaube, wenn man dich so als Kursleiter kennengelernt hat, dann fragt man sich manchmal, wie du das schaffst, dass einfach alles, was du anpackst, irgendwo doch zum strukturierten Erfolg führt und du irgendwie trotzdem immer noch so ausgeglichen wirken kannst und so strukturiert. Hast du da so einen speziellen Ausgleich, den du da empfehlen kannst?
Das freut mich, dass das so rüberkommt. Ich bin innerlich schon manchmal im Stress, aber versuche es dann eben für mich irgendwie im Rahmen zu halten, weil das bringt einen ja auch nicht weiter im Großen und Ganzen, denn es reicht ja, wenn Studierende oder andere Personen manchmal gestresst sind. Aber ich glaube, mir macht es einfach tatsächlich Spaß. Und wenn es irgendwie zeitlich machbar ist, dann kann man das natürlich auch so zu Ende bringen. Ich glaube, die Freude an der Arbeit kriegt man dann schon auch rüber.
Ja,
bei mir und bei anderen
die kommt
Kollegen.
Rüber. Das auf jeden Fall.
Ich glaube, das nimmt einem dann auch viel Stress. Und das ist wahrscheinlich so das Ausgeglichenste. Ich glaube, als Student war ich nicht immer so ausgeglichen.
Ja, echt? Wie warst du als Student? Das fragen sich bestimmt auch viele.
Ich glaube schon ruhiger, aber ich habe die gleichen Stressmomente natürlich mitgemacht, die jeder Student mitmacht, wenn es einem vor der Endo die Aufbaufüllung runterhaut oder so. Dann, da lernt man ja doch irgendwie mit Stress umzugehen.
Deswegen. Ja. Bist du auch mal durchgefallen irgendwo?
Tatsächlich bin ich nie. Ich bin mal durch ein Präptestat im Phantom 3 gefallen, ja.
Ah ja.
Bei der Amalgamfüllung.
Oh ja, ja.
Da kann ich mich nur erinnern, leider.
Ja, ist ja zum Glück eher ein Auslaufmodell mittlerweile.
Stimmt.
Oder ist es quasi auf deinen Ideen gewachsen, dass man das nicht mehr so macht in der Kunstlehre?
Deswegen, das war meine Rache. Nie wieder Amalgam.
Nee, so schlimm war es dann vermutlich doch nicht. Ja, sehr schön. Sehr cool, auch mal Einblicke ein bisschen bekommen zu haben da in deine Zeit. vielen, vielen Dank und behalt dir diese ruhige Art und die Freude an der Arbeit bei. Ich glaube, da kommt extrem viel bei rum, von dem sich da auch einige eine Scheibe abschneiden können in puncto studentischer Lehre. Also nochmal Respekt und vielen Dank, dass es geklappt hat, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
Danke auch von mir und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
So, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer ganz besonders, wenn ihr mir über die Apple Podcast App eine Bewertung hinterlasst. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch immer eure Eindrücke zum Podcast oder zur Folge direkt über Instagram @dentalstarter.podcast oder auch per Mail an dentalstarter@web.de mitteilen. Den Link zu meinem Folgenpartner Dental Now findet ihr wie gesagt in den Shownotes und der Folgenbeschreibung bei Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ich bin schon total gespannt auf viele weitere spannende Podcast-Gäste und Projekte und sage bis zum nächsten Mal, eure Eva.